Herzlich willkommen zur 17. Episode der Podcast-Reihe Leben mit Neurodermitis, der Hautnah-Podcast. Heute greifen wir ein Thema auf, das viele Betroffene bewegt. Mythen und Vorurteile, die rund um die Erkrankung Neurodermitis kursieren. Solche Fehlinformationen sind in der Gesellschaft leider immer noch weit verbreitet und können Missverständnisse verursachen, ja, die das Leben der Betroffenen zusätzlich erschweren. Vorurteile können nicht nur zu falschen Annahmen führen, sondern auch dazu, dass Betroffene sich ausgegrenzt fühlen. Doch was ist wirklich dran an den vielen Behauptungen, die man über Neurodermitis hört? Und wie kann man sich als Betroffene oder Betroffener von solchen Vorurteilen schützen und einen besseren Umgang damit finden? Gemeinsam mit meinem Co-Moderator Dr. Max Tischler werden wir die häufigsten Mythen auf den Prüfstand stellen und wertvolle Tipps geben, wie man sich gegen Vorurteile wappnen kann. Liebe Caroline, lieber Max, schön, dass ihr heute dabei seid.
Ja, hallo.
Hallo, ich freue mich auch, wieder dabei zu sein und ja, die erste Folge in diesem neuen Jahr aufzuzeichnen.
Ja, schön, dass ihr heute dabei seid. Wir haben ja ein ganz spannendes Thema. Ich habe es gerade schon gesagt, wir widmen uns den Mythen und den Vorurteilen. Und damit wir natürlich aber direkt mal ins Thema starten können, liebe Caroline, brauchen wir ein paar Infos zu dir. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, lieber Max, liebe Alissa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich beim Hautnah-Podcast heute dabei sein darf. Kurz zu mir, mein Name ist Dr. Caroline Jungklaus. Ich bin Fachärztin für Dermatologie und habe gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Frau Dr. Elisa Rodewig eine Kassenarztpraxis in Hamburg. Dort lebe ich auch mit meiner Familie, meinem Mann und meinen zwei Töchtern, die sind 4 und 7.
Ach, sehr schön. Ja, wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist und wir uns diesem spannenden Thema heute widmen können. Wir haben auch eine ganz tolle Rubrik, die wollen wir natürlich auch in dieser Folge nicht auslassen. Und deswegen, liebe Caroline, bekommst du jetzt 3 Fragen und wir starten mal direkt mit der allerersten. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
Ja, da würde ich auf jeden Fall gerne in der Zeit reisen können oder so einen Zeitumkehrer haben wie Hermine Granger in Harry Potter. Ja, ich wäre sehr gerne häufig an vielen Orten gleichzeitig und das wird mir wirklich in die Karten spielen.
Das kenne ich, sehr gut. Dann kommen wir auch gleich zur zweiten Frage. Welches ist denn dein Lieblingstier?
Da muss ich was Langweiliges antworten. Ich liebe Katzen.
Und die dritte und die letzte Frage lautet, wenn du nur noch ein Gericht für den Rest deines ganzen Lebens essen könntest, welches wäre das?
Da würde ich tatsächlich nennen, ich weiß nicht, ob es die Leute kennen, Bun Nem Ran, das ist so ein vietnamesisches Reisnudelgericht mit Frühlingsrollen. Da könnte ich mich reinlegen. Das kann ich jeden Tag essen.
Klingt auf jeden Fall sehr gesund. Danke, Caroline, dass du uns heute unseren ZuhörerInnen vorgestellt hast. Und Max und liebe Caroline, ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mit unserem Thema. Ja, gerade Menschen mit Neurodermitis werden häufig mit Vorurteilen konfrontiert. Max, begegnen dir denn in deinem Berufsalltag viele Mythen, wenn es um das Thema Neurodermitis geht? Und was ist vielleicht auch an dem Mythos dran, dass Neurodermitis ansteckend ist?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade, ich sag mal, die Patientinnen und Patienten, die noch nicht so erfahren sind, die kommen auf jeden Fall mit Mythen und Vorurteilen zu mir, gerade wenn sie auch vielleicht noch nie bei einem Hautarzt gewesen sind. Da hält sich doch einiges irgendwie hartnäckig. Und gerade dann, wenn die Patientinnen und Patienten dann in einem akuten Schub sind und die Hautausschläge da sind, der Juckreiz da ist und dann man auch sich ständig kratzt, dann ist es, glaube ich, schon so, dass die Vorurteile durchaus sehr, sehr präsent sein können oder sehr, sehr präsent sind. Und ja, das, was ich häufiger höre, ist tatsächlich, oder die Frage, die ich häufiger höre, ist das denn jetzt wirklich ansteckend oder vor allem von dem Umfeld von den Patientinnen und Patienten wird dann eben so ein bisschen so getan oder das auch mal suggeriert oder das auch eben angesprochen, dass Neurodermitis ansteckend sei. Und das muss man ganz klar widerlegen. Nein, Neurodermitis ist nicht ansteckend. Aber was ich auch häufig höre, ist das so, die Frage, geht das denn einfach wieder weg und wir machen jetzt irgendwie eine Therapie und dann ist das wieder weg? Und da muss ich auch sagen, nein, also das ist eine chronische Erkrankung, eine dauerhafte Erkrankung, die kann in ganz seltenen Fällen oder selteneren Fällen mal weggehen. Aber ansonsten muss ich da immer eher darüber aufklären, dass wir von einer guten Kontrolle reden, dass es so ist, als wäre sie ganz weg. Aber wenn man eben nichts mehr macht, dann kann die Neurodermitis eben wiederkommen.
Oh, vielen Dank. Das waren schon mal 2 ganz, ganz wichtige Informationen direkt am Anfang und man sieht wirklich, dass man hier noch ganz viel Aufklärung auch machen muss. Caroline, kannst du uns ergänzend dazu einmal erklären, wodurch Neurodermitis denn ausgelöst wird? Sind daran, ja sagen wir mal, eine schlechte Hygiene, Allergien oder Stress schuld?
Ja, also so ganz, ganz genau weiß man es nicht, wie 100%ig die Neurodermitis entsteht. Eins kann ich schon mal sagen, schlechte Hygiene ist es sicherlich nicht. Sogar umgekehrt, man weiß, dass wenn man sich zu viel wäscht und immer scharfe Seifen benutzt, dass die Hautschutzbarriere und auch der Säureschutzmantel der Haut eher kaputt gehen und die Neurodermitis eher schlechter werden kann. Also von diesem Gedanken kann man sich verabschieden, dass jemand, der Neurodermitis hat, sich irgendwie nicht richtig wäscht. Was man weiß, sind, dass es Faktoren gibt, die die Neurodermitis begünstigen können. Da gibt es welche, die eher von innen kommen. Also da haben wir eine Überempfindlichkeit des Immunsystems, das quasi auf Reize reagiert, auf das es eigentlich gar nicht reagieren müsste. Wir haben ja unser Immunsystem, um zum Beispiel Bakterien, Viren abzuwehren. Und bei Menschen mit Neurodermitis reagiert es zu doll auf etwas, was eigentlich gar nicht gefährlich wäre. Dann gibt es eine genetische Veranlagung. Also je beide Elternteile oder ein Elternteil betroffen sind, dann ist das Risiko, an einer Neurodermitis zu erkranken, für das Kind dann höher. Und dann gibt es noch die Störung der Hautbarriere, wobei auch viel geredet wird. Da ist unter anderem das Hautmikrobiom auch, spielt da eine Rolle. Und dann gibt es natürlich noch äußere Faktoren. Die hattest du in deiner Frage gerade auch schon angesprochen, wie Allergien und Stress, die auch Neurodermitis-Schübe auslösen können.
Danke, Caroline. Es ist wirklich spannend, was hinter der Hauterkrankung steckt. Einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht mit dem Thema vertraut sind, denken möglicherweise auch, dass Neurodermitis nur ein Hautausschlag ist, der die Haut betrifft. Stimmt das, Max?
Nein, ganz so einfach kann man es nicht sagen. Und das haben wir ja auch in einigen Podcast-Folgen im Vorhinein schon mal angesprochen. Neurodermitis ist eine Systemerkrankung und es ist eben dann nicht nur der Hautausschlag, sondern es gibt verschiedene Entzündungen, die eben sowohl auf der Haut auftreten können, aber eben auch in anderen Lebensbereichen am Körper, wie auch die Psyche betreffen können. Das darf man nicht vergessen. Und ja, viele haben das vielleicht schon im Kopf oder haben da vielleicht eine Idee für, was weitere Begleiterkrankungen sein können. Das sind zum Beispiel Allergien und auch das Asthma bronchiale, was eben im Kontext der Neurodermitis auch eine Rolle spielt. Und das ist auch der Grund, warum häufig Hautärztinnen und Hautärzte eben nicht nur nach der Haut fragen, sondern auch fragen, ist ein Asthma bekannt? Wie ist das mit Allergien? Ist da schon ein Test gemacht worden oder Ähnliches? Denn das hängt ein bisschen zusammen und deswegen kommen wir auf den Begriff Systemerkrankung.
Wow, dann ist die Neurodermitis wirklich deutlich mehr als nur eine Hauterkrankung. Und wenn ihr noch mehr über Neurodermitis nachlesen möchtet, dann schaut auch gerne auf den Unterseiten Verstehen und Ursachen unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info vorbei. Und die Links, die findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Caroline, jetzt haben wir gehört, dass die Neurodermitis eine Systemerkrankung ist. Was ist an dem Mythos dran, dass Neurodermitis eine Nervenkrankheit ist?
Ja, man könnte das natürlich leicht denken, denn die meisten wissen, dass Neuro immer was mit Nerven zu tun hat. Und Dermitis heißt im Prinzip Entzündung der Haut und ja, ein Teil stimmt an dem Wort, nämlich die Entzündung der Haut. Aber es ist keine Nervenentzündung, sondern eben eine Hautentzündung. Das heißt also, man braucht nicht zu denken, dass die Psyche oder das Nervenkostüm der Auslöser für eine Neurodermitis ist oder gar er selber erkrankt ist. Ich habe da das Bild vor Augen, jemand sitzt da und kann nicht aufhören zu kratzen und andere sagen, Mensch, irgendwie, was ist denn mit denen? Der ist ja völlig nervös. Das hat damit nichts zu tun, sondern es ist eben eine Veranlagung, die zu diesem Juckreiz führt, den man dann eben auch nicht kontrollieren kann und wo man das Kratzen auch nicht kontrollieren kann. Das heißt nicht, dass man in dem Sinne eine psychische Erkrankung hat. Also nein, eine Neurodermitis ist keine Erkrankung der Nerven. Aber was natürlich stimmt, jeder kennt das Wort und das benutzen wir als Hautärztin und Hautärzte relativ häufig. Die Haut ist der Spiegel der Seele. Und ja, das stimmt auch. Ne? Wenn es einem nicht gut geht, dann kriegt der eine, der zu Migräne neigt, eine Migräne. Ein anderer, der, sage ich mal, empfindlichen Magen hat, kriegt vielleicht Magenschmerzen. Und jemand, der eine bekannte Neurodermitis hat, kann einen Neurodermitis-Schub.
Das ist total spannend und gut zu wissen. Dankeschön, Caroline. Max, beim Thema Arztbesuch, da resignieren einige Betroffene, weil ja, sie fühlen sich nicht ernst genommen und denken, dass sich der Dermatologe oder die Dermatologin ohnehin nicht genug Zeit für ihre Fragen nimmt. Lohnt sich denn da ein Arztbesuch überhaupt?
Ja, also ein Arztbesuch lohnt sich auf jeden Fall. Also das wäre ja auch schlimm, wenn ich jetzt hier als Dermatologe was anderes sagen würde. Und ich denke, Caroline kann mir da genauso zustimmen.
Absolut.
Man muss aber auch sagen, ein einzelner Arztbesuch rettet ja auch nicht vielleicht alles sofort und direkt. Und man muss vielleicht eben mehrere Besuche auch einplanen. Und ich finde es wichtig, dass man ja gewissermaßen dranbleibt und durch mehrere Besuche dann vielleicht auch beim selben Arzt oder bei derselben Ärztin dann eine gewisse Konstanz bekommt. Und dann eben auch ich als Arzt, wenn ich die Perspektive sehe, Schritt für Schritt das Krankheitsbild näher erklären kann. Weil man muss die ganzen Informationen ja auch irgendwo aufnehmen können. Und ich weiß, dass gerade die Terminsuche, aber auch vielleicht die Arzt- oder Ärztinnensuche durchaus frustrierend sein kann, aber es gibt Hoffnung und es lohnt sich auf jeden Fall da, die Geduld zu beweisen, denn wenn man dann eben den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin für sich gefunden hat, dann passt das auch. Wer wirklich lange schon mit seiner Neurodermitis lebt, der ist ja auch an diese schwere Belastung vielleicht ein bisschen gewöhnt oder der gewöhnt sich dran an diese schwere Belastung, die eben mit der Neurodermitis einhergeht. Aber das sollte eben nicht der Grund sein, dann gar keinen Arzt mehr aufzusuchen oder irgendwie zu resignieren. Denn es hat sich ja in den letzten Jahren durchaus einiges getan. Und das ist auch irgendwie schön, auch für die ärztliche Seite, dass wir unseren Patientinnen und Patienten eben moderne Therapieoptionen zur Verfügung stellen können. Die Erkrankung dadurch auch durchaus langfristig kontrolliert sein kann. Auch wenn sie nicht geheilt werden kann, dann trotzdem kontrolliert werden kann. Und da muss man dann wirklich schauen, wenn man das Gefühl hat, dass die Neurodermitis nicht so gut unter Kontrolle ist, dann sollte man auf jeden Fall das Gespräch mit dem Dermatologen oder Dermatologin nutzen. Und da kann ich nur appellieren, bereitet euch gut auf den Termin vor, überlegt euch, was ist schon gemacht worden, was habe ich für eine Erwartung vom Gespräch, was habe ich vielleicht für Fragen, die ich klären möchte. Und dann kriegt man auch ein gutes Arztgespräch hin. Und wenn man dann nicht gleich die Erwartung hat, in einem Gespräch alles zu klären, sondern ein bisschen auf die Perspektive schaut, dann ist das eine Grundlage für ein sehr, sehr gutes Arzt-Patienten-Verhältnis.
Ach, wunderbar. Ich bin mir sicher, das hilft ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern weiter und macht ihnen hoffentlich auch wieder ein wenig Mut. Aber es ist natürlich auch was Menschliches, dass es einfach auch passt. Ja, wenn Betroffene noch nicht den passenden Dermatologen bzw. die passende Dermatologin gefunden haben, kann vielleicht auch der Ärztefinder auf der Webseite leben-mit-neurodermitis.info Abhilfe schaffen. Und da verlinken wir euch auch gerne nochmal den Link in den Shownotes, sodass ihr da vorbeischauen könnt. Nun haben wir schon über einige mögliche Ursachen und Auslöser der Neurodermitis gesprochen. Caroline, welchen Einfluss hat denn die Ernährung? Muss man sich nur, sagen wir mal, richtig ernähren, damit sich die Neurodermitis verbessert?
Ja, da kann ich ganz klar sagen, nein. Und ich finde das immer ganz schwierig, gerade bei Kindern, wenn die Ernährungsrestriktionen sich selbst oder von der Familie auferlegt haben und dann der Ansicht sind, dass sie damit ihre Neurodermitis behandeln können. Sicherlich ist für alle Menschen eine ausgewogene, gesunde Ernährung wichtig und für Menschen mit chronisch entzündlichen Hauterkrankungen umso mehr. Ja, das ist aber so, wie wir das auch kennen. Also eher saisonale und frische Nahrungsmittel, viel Obst und Gemüse und so weiter. So, und dann gibt es Nahrungsmittel und das, Achtung, kann wirklich individuell sein, die einen Hautzustand verschlechtern. Das können zum Beispiel säurehaltige Lebensmittel sein oder histaminhaltige Nahrungsmittel oder Histaminliberatoren. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gerne Beispiele nennen, weil ich weiß, dass dann einige gleich das von ihrem Speiseplan streichen. Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass das mit der behandelnden Dermatologin oder dem Dermatologen besprochen wird. Und was auch wirklich viel Sinn macht, ist vielleicht mal ein kleines Ernährungstagebuch zu führen. Kann man ja einfach ins Handy eintickern oder sich das Ernährungstagebuch irgendwo runterladen. Und da dann aufschreiben, was esse ich eigentlich und was passiert dann mit meiner Haut. Und wenn es dann tatsächlich einen Zusammenhang gibt, dann kann man überlegen, ob man eine Testung macht, ob tatsächlich eine Allergie sogar vorliegt oder ob man das Nahrungsmittel mal weglässt. Aber einfach so zu denken, ich muss mich nur richtig ernähren und ich bin auch noch schuld, dass meine Neurodermitis schlechter ist, wenn ich mich mal nicht perfekt ernähre, ja, damit muss man wirklich aufräumen.
Gut, dass wir diese Folge hier aufzeichnen. Jetzt hast du es ja auch gerade das Ernährungstagebuch erwähnt und auch das haben wir auf der Webseite leben-mit-neurodermitis.info für euch. Genau, ja, jetzt hattest du, liebe Caroline, erwähnt, dass einige Lebensmittel den Hautzustand beeinflussen können. Max, bedeutet das, dass ich, wenn ich Neurodermitis habe, automatisch eine Lebensmittelallergie habe oder auch andere Begleiterkrankungen wie Asthma?
Kurz gesagt, nein. Es gibt natürlich keine Garantie, dass ich das habe oder nicht habe. Und da muss man auch wirklich sagen, dass nicht jeder Betroffene oder jede Betroffene, die eine Neurodermitis haben, automatisch eine Lebensmittelallergie haben. Es gibt Betroffene, die durchaus eine Unverträglichkeit oder sogar eine Allergie gegen bestimmte Nahrungsmittel haben oder haben können. Dabei finde ich immer wichtig zu sagen, Unverträglichkeiten sind eben jetzt mal nicht so einfach testbar, dass ich einen Wert irgendwo bestimmen kann und dann etwas rausbekomme. Bei Allergien habe ich da eine bisschen bessere Chance. Häufig sind diese Testungen aber, wenn ich mich an meine Patientinnen und Patienten erinnere, dann durchaus negativ. Und deswegen macht es auf jeden Fall als allererstes Sinn, bevor man irgendwo wild irgendwelche Tests macht, bestellt oder irgendwo hingeht, vielleicht erstmal das Gespräch sucht und überhaupt daran mal klärt, was macht Sinn zu testen? Macht es überhaupt Sinn zu testen? Wie sind denn die Beschwerden? Und wir haben ja gerade auch schon gehört, bevor man eben diese Allergietests vielleicht mal durchführt, macht es ja auch Sinn, zum einen mal so ein Tagebuch zu führen und auf der anderen Seite eben vor allem auch keine Mangelernährung durchzuführen, weil man irgendwie denkt, es sind ganz viele Nahrungsmittel, die da für die Neurodermitis möglicherweise verantwortlich sind, dass man die dann weglässt. Das sollte man auf jeden Fall lassen. Es kann neben den Lebensmittelallergien natürlich, und das haben wir ja eingangs gesagt, zu Begleiterkrankungen bei dieser Systemerkrankung kommen. Das muss nicht sein, das kann aber vorkommen, denn die Neurodermitis gehört ja eben zum atopischen Formenkreis. Und jetzt mal die Frage, was heißt denn atopischer Formenkreis? Was heißt Atopie? Das bedeutet, es ist eine gewisse genetische Veranlagung da, empfindlich auf harmlose Stoffe aus der Umwelt reagieren zu können. Was zählt dazu und was sind Erkrankungen, die zu diesem atopischen Formenkreis zählen? Das können eben das allergische Asthma sein, die allergische Bindehautentzündung, aber auch allergischer Schnupfen, die sogenannte allergische Rhinitis, aber auch eben die Nahrungsmittelallergien. Und wenn man eben Menschen hat oder ein Mensch ist, der eben unter einer atopischen Erkrankung leidet, dann ist das Risiko höher, eben auch weitere Erkrankungen aus dem atopischen Formenkreis zu haben oder eben unter diesen leiden zu können. Und da muss man dann eben hinschauen.
Also doch alles etwas komplexer. Dankeschön, Max, für die Erläuterung. Und wenn ihr noch mehr über die Erkrankung erfahren möchtet, dann schaut auch gerne in unser E-Learning 10 Fakten zu Neurodermitis, die du kennen solltest, rein. Auch dazu findet ihr den Link in den Shownotes. Der nächste Mythos, um den es geht, besagt, dass Neurodermitis nur eine vorübergehende Erkrankung im Kindesalter ist und im Erwachsenenalter von selbst verschwindet. Was ist denn daran, Caroline?
Ja, wir haben ja schon häufig das Wort heute chronisch entzündliche Erkrankung genannt. Also es ist eine chronische Erkrankung. Es ist allerdings so, dass relativ viele Kinder eine Art Neurodermitis, sage ich mal, im Kindesalter zeigen können. Und bei den meisten geht es schon wieder weg. Eine richtige Neurodermitis tritt meistens auch zwischen dem 3. und 6. Lebensmonat und bleibt dann leider auch. Bei manchen geht sie im Laufe der Kindheit, verschwindet sie. Oder im Laufe der Pubertät, wenn Hormonumstellungen sind, kann aber im späteren Erwachsenenalter wiederkommen. Ich möchte da wieder darauf hinweisen, dass es da kein Patentrezept gibt und keinen Fahrplan, wie es immer ist, sondern dass das tatsächlich individuell unterschiedlich ist. Und der Mythos, von dem du eben gesprochen hast, die Neurodermitis ist eine vorübergehende Erkrankung, leider nein. Die Veranlagung bleibt und es ist eine chronische Erkrankung.
Okay, verstanden. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben bereits einiges jetzt schon mitnehmen können. Jetzt gibt es aber eine Frage, die dann noch übrig bleibt und die hattest du, Max, auch schon am Anfang ein bisschen beantwortet. Ist Neurodermitis denn eigentlich heilbar?
Ja, da habe ich jetzt tatsächlich nicht nur gute Nachrichten, das habe ich ja am Anfang schon durchblicken lassen. Die Neurodermitis selbst ist derzeit noch nicht heilbar, aber mal ganz ehrlich, das ist bei vielen anderen Erkrankungen eben auch so. Die gute Nachricht ist aber, dass es mittlerweile eben schon moderne Therapieoptionen gibt, mit denen die Hauterkrankung durchaus langfristig kontrolliert werden kann und somit es wirkt, als wäre man vielleicht ein bisschen so wie geheilt. Es lohnt sich also genau deswegen auch durchaus am Ball zu bleiben und auch das Gespräch mit Dermatologen oder Dermatologin mal zu suchen und mal zu fragen, ob man miteinander eben eine passende Therapie findet. Und gerade auch, wenn man lange nicht beim Arzt oder bei der Ärztin gewesen ist, dass man dann eben durchaus dem Ganzen nochmal eine Chance gibt. Auch wenn man vielleicht schon nach alter Tradition alles irgendwie durchgehabt hat, was Patienten mir gerne hier in Dortmund mal sagen, dass man dann doch mal sprechen kann, ob es nicht andere Therapieoptionen mittlerweile aus der Forschung eben gibt.
Ja, und wenn ihr euch da noch weiter darüber informieren möchtet, wie gesagt, dann schaut sehr gerne auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info vorbei. Da findet ihr wirklich umfassende Informationen. Max und Caroline, habt ihr beiden noch Tipps, was ich außerdem tun kann, um mich in meiner Haut wohler zu fühlen, ja, und den Vorurteilen vor allem auch zu begegnen? Max, magst du einmal starten?
Na klar. Ist manchmal gar nicht einfach. Wir gehen irgendwann, glaube ich, auch mal die Tipps in diesem Podcast vielleicht aus. Aber wir sind ja jetzt in der Winterzeit und da mag man sich ja vielleicht mal ein bisschen verkriechen zu Hause, weil es eben draußen kalt ist, weil es irgendwie windig ist, weil es vielleicht auch nicht nur der Haut gut tut. Aber da muss ich auch sagen, auch durchaus bei dem kalten Wetter vielleicht dennoch mal rausgehen, um den Kopf bewusst frei zu bekommen. Die Haut natürlich vorher entsprechend pflegen und die Basistherapie durchführen. Aber ich glaube, ein schöner Spaziergang auch in der Winterzeit draußen, der schadet nicht und der gibt ja auch dem Kopf eine gewisse Entspannungsphase zurück.
Unbedingt. Caroline, wie lautet denn dein Tipp?
Also ich würde, glaube ich, sagen, dass man tatsächlich mal versuchen soll, sich auf den etwas moderneren Social-Media-Plattformen vielleicht mit anderen Betroffenen zu connecten. Es gibt wirklich mittlerweile so tolle Internetseiten, so tolle Instagram-Accounts, wo man erstens Tipps und Tricks sich holen kann, aber vielleicht auch mit anderen sich austauschen kann. Und ja, mal, wie reagiere ich eigentlich, wenn jemand irgendwie das und das fragt, warum sind deine Augen so rot oder so, ne? Warum deine Lider aufgekratzt, warum kannst du nicht aufhören, dich zu kratzen? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man da so ein bisschen was an die Hand kriegt, dass man dann nochmal ein bisschen selbstbewusster durchs Leben gehen kann.
Unbedingt. Und das ist auch so, so wichtig. Da finde ich es auch klasse, dass wir heute vor allem diese Folge hier nutzen, um da Aufklärung zu betreiben. Vielen lieben Dank euch beiden. Ja, und wenn ihr noch mehr Impulse dazu sucht, dann hört auch gerne in unsere erste Folge des Leben mit Neurodermitis der Haut nah Podcast rein. Da hatten wir nämlich die Folge Das Neurodermitis ABC, ein Dermatologe klärt auf. Und ich hoffe, dass wir nun etwas mit falschen Mythen aufgeräumt haben und die dadurch entstehenden Vorurteile zumindest ein Stück weit beseitigen konnten. Ja, die Zeit diesmal wieder verflogen und der Podcast, der nähert sich schon wieder dem Ende zu, aber nicht bevor ihr beiden uns nochmal einen abschließenden Tipp rund um Mythen und Vorurteile bei Neurodermitis gegeben habt. Ich weiß, Max, du hast gerade gesagt, dir gehen fast schon die Tipps aus, aber ich bin mir sicher, hier hast du nochmal einen Tipp für die Betroffenen, den du gerne mit auf den Weg geben möchtest.
Ja, ich habe mir gedacht, macht euch auf jeden Fall nicht verrückt. Glaubt nicht sofort alles, was irgendwer irgendwo irgendwann erzählt hat. Das hilft auch und besprecht, wenn ihr Fragen habt, das gerne mit eurem Dermatologen oder eurer Dermatologin.
Dankeschön. Caroline, dein abschließender Tipp.
Ja, mein Tipp ist vielleicht jetzt nicht rund um den Mythos. Aber mir ist immer ganz wichtig, dass die Betroffenen nicht denken, dass sie selbst schuld sind an ihrer Erkrankung. Weil vieles, was man an der Neurodermitis an der Haut sieht, geht ja durch das Kratzen. Aber so ein Juckreiz kann eben so stark sein, das ist mit eins der schlimmsten Sensationen, die man an der Haut haben kann. Und da kann man manchmal nicht anders. 70% des Kratzens macht man im Schlaf. Mir ist einfach wichtig, dass die Betroffenen nicht denken, sie müssen sich zum Beispiel nur richtig ernähren und dann ist ihre Neurodermitis weg, sondern dass es eine Erkrankung ist und dass es eine dauerhafte Behandlung und gute Betreuung braucht, um die in den Griff zu kriegen, zumindest wenn sie relativ schwer ausgeht.
Total. Und ich glaube auch einfach, dass die Aufklärung und der Austausch da ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Ich weiß auch damals bei einem Familienmitglied von mir war die Neurodermitis ganz stark ausgeprägt an der Hand und ja, zum Teil war dann Ablehnung. Man wollte dann der Person nicht mehr die Hand geben und deswegen ist natürlich so, so wichtig, dass wir darüber reden und ja, diese Aufklärung da betreiben, dass es nichts mit mangelnder Hygiene etc. zu tun hat. Also in diesem Sinne danke ich euch beiden ganz, ganz herzlich. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich finde, wir haben eine Menge gelernt und vor allem viele wertvolle Fakten und Tipps rund um Mythen und Vorurteile bei Neurodermitis von euch beiden bekommen. Danke euch.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen konnten aus dem Podcast.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es war wieder schön, wieder ein neues Thema, neue Einblicke auf die Erkrankung. Und ich hoffe, jeder nimmt ein bisschen was mit für sich.
Ganz, ganz sicher. Also euch beiden danke, dass ihr euer Expertenwissen wieder mit uns geteilt habt. Und spannende Tipps und Infos rund um ein Thema, das sehr viele von euch beschäftigt, das gibt es auch in unserer nächsten Folge für euch. Seid gespannt und vor allem abonniert unseren Podcast, damit ihr die kommende Folge nicht verpasst. Ihr möchtet die Zeit dazwischen nutzen und euch weiter über Neurodermitis informieren oder auch mit anderen Betroffenen austauschen? Dann schaut doch gerne mal auf unserer Webseite leben-mit-neurodermitis.info und natürlich auch unserem Instagram-Kanal leben-mit-neurodermitis.info vorbei. Ihr habt noch Fragen rund um das Thema mit Neurodermitis, ja, dann schickt uns doch gerne eine Direktnachricht über unseren Instagram-Kanal. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Bei Spotify, da geht es ganz, ganz schnell. Ihr müsst dazu nur links oben bei unserer Show auf die Sterne klicken. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Folge wurde präsentiert von Sanofi und Regeneron.